Begeisterung ist nicht etwas, das wir so geschenkt bekommen von oben und das ist dann einfach da und darum brauchen wir uns nicht zu kümmern. Nein, wir müssen Begeisterung ständig füttern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die SWZ trifft. Mein Name ist Antonia Sell und ich bin heute in Brixen zu Besuch bei Josef Erlacher. Er ist Unternehmensberater, Olympionike, Autor, Speaker und behindert, wie er selbst sagt. Josef Erlacher ist fast blind, ausgelöst durch einen Gendefekt. Trotz Sehbehinderung gründete er sein eigenes Unternehmen IFK Consulting und holte 1994 bei den Paralympics in Lillehammer Bronze in der Abfahrt. Der Vater behandelte ihn nicht anders als seine 5 Geschwister. Mit 11 Jahren stellte er ihn auf die Skier, mit 14 drückte er ihm eine Motorsäge in die Hand. Was Josef Erlacher antreibt? Hartnäckigkeit, Leidenschaft und der feste Glaube, dass der Erfolg in der eigenen Hand liegt. Es freut mich, dass wir Josef Erlacher heute in unserem Podcast begrüßen dürfen. Hallo Herr Erlacher, danke, dass Hallo. Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Sehr gerne und es freut mich sehr, mit dabei zu sein in Südtirol bei einem Podcast, zu erzählen, was mich so antreibt.
Sehr schön. Herr Erlacher, Sie sagen ganz bewusst, ich bin behindert. Warum ist Ihnen diese Klarheit so wichtig? Haben Sie früher auch mal mit diesem Begriff gehadert?
Ja, ich habe gehadert und ich habe, also früher wussten meine Kunden teilweise überhaupt nicht, dass ich schlecht sehe. Es ist zwar ersichtlich, dass irgendwas nicht ganz passt. Viele Kunden wussten eigentlich nicht, was los ist. Und da gibt es dann oft Schwierigkeiten, weil man keine klare Orientierung hat. Also das heißt, wenn das Gegenüber keine klare Orientierung hat, was los ist und was eventuell auch fehlt, dann wird es schwierig. Es wird schwierig, Spitzenleistungen zu bringen, wenn die Orientierung fehlt. Und deshalb habe ich mich 2017 bewusst entschieden, es einfach auch zu sagen und dem Gegenüber zu signalisieren, was Thema ist, weil an meinen Augen erkenntlich ist, dass ich schiele. Und dann wissen viele einfach nicht, wie können sie mit dem umgehen. Und wenn ich es klar auf den Tisch lege, dann ist es leichter, mit dem umzugehen, weil eine klare Orientierung da ist.
Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, ich bin irgendwie anders? Und wie sind Sie mit diesem Gedanken umgegangen?
Also so richtig bewusst wurde mir das mit 15 Jahren. Vorher war das normal. Vorher war das so, dass ich alles machen konnte, so wie Sie schon gesagt haben, dass mein Vater mich alles machen ließ, meine Eltern. Und deshalb war das für mich vorher kein Thema. Als ich dann in die Oberschule kam und effektiv von 14 Benotungen 12 negativ hatte im ersten Semester, wurde mir bewusst, was los ist und was ich an Herausforderungen zu bewältigen habe. Und da wurde mir das bewusst und da habe ich dann begonnen, an mir selber zu arbeiten.
Wie können wir uns das vorstellen, 10% Sehfähigkeit? Was sehen Sie genau?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Sehfähigkeit, wir denken, das hängt physisch von den Augen ab. Wenn wir aber über das Sehen nachdenken, dann ist es so, dass das Hirn, das ja die Bilder letztendlich generiert, nur 20% unserer Impulse, die die Augen an das Hirn senden, verwendet. Der Rest wird aus Erfahrungen und aus Bildern aus der Vergangenheit generiert. Also das heißt, nur 20% der Impulse, die das Auge sendet, werden effektiv im Hirn umgesetzt, als Bilder generiert. Und das musste ich auch erst erkennen. Also für mich ist es so, dass wenn ich sage, physisch sieht das Auge nur ein Zehntel, dann ist das manchmal verwirrend, weil Menschen nicht verstehen, wieso ich dann trotzdem so normal durchs Leben gehen kann. Und für mich gibt es da 3 Ks, die für mich wichtig sind, um trotzdem das Leben gestalten zu können. Das ist einmal Konzentration. Also ich konzentriere mich und weiß, wenn ich mich konzentriere, dann generiert das Hirn gute Bilder. Das zweite ist Kompensation. Kompensation heißt für mich, ich kompensiere zum Beispiel mit meinem Gehör. Und kompensieren ist für mich wichtig, um eben auch dann zu verstehen, wie kann ich mit der Umwelt umgehen. Und das dritte ist konstruieren. Also etwas zu konstruieren aus dem Thema, aus dem Bereich des Konstruktivismus. Wenn Sie jetzt heute zu mir kommen und ich weiß, in meinem Terminkalender steht, dass Sie zu mir kommen, Sie sind eine Frau, ich habe mir angeschaut, was Sie vorher machen, und somit kann ich konstruieren, wer wahrscheinlich da auf mich zukommt. Diese drei Dinge helfen mir zu sehen, wobei das Sehen nicht das physische Thema vom Auge ist, sondern effektiv das, was in meinem Gehirn entsteht.
Förderfactory. Verpassen Sie keine Chance, das volle Potenzial von Landes-, Staats- und EU-Förderungen auszuschöpfen. Mit uns gelangen Sie zielsicher zur perfekten Förderung für Ihre Geschäftsidee. Kostenloser Fördermittelcheck unter www.förderfactory.com. Wir wissen, was Sie weiterbringt. Förderfactory.
Die Stimme eines Menschen hat wahrscheinlich für Sie auch nochmal eine andere Bedeutung als für mich. Was bedeutet es, wenn Sie sagen, Sie blicken einem Menschen in die Stimme?
Die Stimme ist sehr, sehr wichtig, besonders eben die Musik in der Stimme, die Spannung in der Stimme, das Laut, das Leise, die Schwingungen, die mitkommen, sind natürlich sehr wichtig, um zu verstehen, was ist im Moment der Zustand des Menschen, was ist im Moment das, was ihn bewegt, was ist das, was ihm wichtig ist. Aus der Konzentration und aus dem Zuhören, also aus dem Kompensieren, kann ich dann vielleicht eben Gestik und Mimik, die sonst jemand interpretieren könnte, kann ich dann eben auch gut mitnehmen und kann so mich sehr gut im Leben bewegen.
Gibt es einen Moment in Ihrem Leben, der Sie nachhaltig geprägt hat?
Ja, es gibt mehrere. Also einmal mit 14 kam ich aus der Mittelschule und mein Gedanke damals war der, dass ich aus der Mittelschule wollte ich eigentlich Mechaniker werden. Mein Vater hat ein Tiefbauunternehmen und wir hatten damals unsere Maschinen, also unsere Packer und LKWs selbst repariert. Und ich wollte eigentlich in die Werkstatt, weil mich Technik sehr interessiert. Ich wollte immer schon verstehen, wie Technik funktioniert und habe da auch selbst meine Geräte immer selber repariert und mache das auch heute noch gerne. Und ich ging dann mit meiner Tante, die damals schon Lehrerin in der Mittelschule in Bozen war, in die Mittelschule in Klausen, weil ich in Klausen zur Mittelschule gegangen bin, um meine Note abzuholen. Damals gab es ja keine Mails und keine Möglichkeiten, das praktisch digital abzuholen. Und meine Tante ging mit mir und dort waren an einer großen Anschlagetafel natürlich mit Maschinen geschriebene eben Noten aufgeschlagen. Ich konnte das von der Tafel nicht ablesen, weil es war zu klein. Und meine Tante ging dann mit und hat das abgelesen und hat gesagt, du hast ein Gut bekommen. Und ich habe gedacht, ich werde so vielleicht, wenn ich Befriedigung bekomme, also wenn ich durchkomme, wenn ich es schaffe, dann ist das für mich okay. Und sie hat dann abgelesen, ich habe ein Gut bekommen und dreht sich zu mir um und sagt, so und jetzt wirst du wohl weiter Schule gehen, oder? Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Sie hat mir dann vorgeschlagen, was ich machen möchte und ich habe natürlich auf Technik geschlagen, weil mich das interessiert hat. Ich wollte eben immer schon Maschinen reparieren und Dinge machen, zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich habe mich in die Gewerbeoberschule, heutige TFO, in Bozen eingeschrieben. Und da gab es dann eben so der erste Gedanken, wo Sie schon vorhin abgefragt haben, was dann passiert ist. Also das erste Semester war schlimm. Ich hatte eben von 14 Benotungen 12 negativ. Also ich war eigentlich nicht geeignet oder unfähig, diese Schule zu besuchen. Und der Direktor hat auch einen Brief an meinen Vater nach Hause geschrieben und hat ihm den Brief ihm empfohlen, er solle mich von der Schule nehmen und auf eine Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte nach Wien schicken. Aber mein Vater wusste, wie mit mir umzugehen ist und hat dann eben diesen Direktor besucht, hat gesagt, dass er das nicht richtig findet, hat ihn wahrscheinlich auch zurechtgewiesen, kann ich mir vorstellen, so wie er war. Ich habe aber von dem Ganzen nichts mitbekommen, sondern ich habe mich selbst auf meine Beine gestellt und eben bis ans Ende dieses Schuljahres fast alles wieder aufgeholt und so gemacht, dass ich mit Nachprüfungen hätte ich können die nächste Klasse besuchen. Was ich dann nicht gemacht habe, weil ich dann Schule gewechselt habe, ich bin dann auf die WFO, also ich habe dann die Handelsoberschule besucht.
Also haben Sie sich in Ihrem Leben schon immer durchgebissen und sind dran geblieben. Das ist ja wahrscheinlich auch im Sport der Fall gewesen. Sie haben Ihr Leben lang Ski gefahren und das auch unglaublich erfolgreich. Nun fragt man sich natürlich, wie fühlt es sich an, mit nur 10% Sehvermögen, mit 120 km/h auf Skiern die Piste runterzufahren? Hat man Angst oder spürt man nur Fokus und Adrenalin? Ist das eine Überwindung?
Es ist auf jeden Fall eine Überwindung und das ist etwas mit dem Piloten. Also wir fahren ja so, dass ich einen Piloten vor mir habe, der mir den Weg weist. Also ich fahre dem nach, er braucht mir auch keine besonderen Kommandos geben, sondern ich fahre einfach der Figur meines Piloten nach. Für mich ist so ein Leitsatz, die Umstände sind egal. Das Einzige, was zählt, ist deine Antwort. Und für mich war das so, dass ich einfach versucht habe, gemacht habe und geschaut habe, wie kann ich das leisten, wie kann ich das machen. Skifahren hat mich immer schon begeistert, weil ich dort Freiheit empfinde. Und die Pisten sind natürlich immer unterschiedlich. Es gibt steile Pisten, es gibt flache Pisten, es gibt Hügel, es gibt eisige Pisten, es gibt Pisten, wo viel Pulverschnee drinnen ist. Es geht darum, sich den Umständen anpassen zu können und das Beste daraus zu machen. Und das ist das, was mich antreibt, auch im heutigen Leben. Für mich ist es so, dass ich sage, okay, was ist meine Antwort? Wie kann ich es schaffen? Wie geht's? Und nicht so sehr darüber nachzudenken, wieso ist das so, warum ist das so, was sind die Umstände, zu analysieren, wieso das so gekommen ist, sondern die einzige Frage, die zählt, ist, was ist meine Antwort und wie ist es möglich?
Sie haben eben Ihren Vorfahrer erwähnt. Das war, glaube ich, über ganz lange Zeit Ihr Bruder, Ihr Herzbruder, wie Sie sagen. Was hat diese Verbindung für Sie bedeutet mit Ihrem Bruder? Auch auf der Piste, aber auch neben der Piste.
Ja, das ist spannend, weil mein Bruder ist ein Jahr jünger als ich. Ich war der Älteste von 6. Und es war immer so, dass ich natürlich als erster die Skier bekommen habe, als erster ein Rad hatte. Und ich war so auch in dem Sinne, so wie es in vielen Familien ist, ein bisschen das Vorbild für meine Geschwister, obwohl ich diese Einschränkung habe. Und mein Bruder war immer schon ein Draufgänger. Er war auch einer, der es mit den Frauen gut konnte. Er konnte gut Smalltalk betreiben, was für mich relativ schwierig war. Auf der Piste war er derjenige, der mir den Weg gezeigt hat. Und auch wenn wir dann ausgegangen sind, dann war er derjenige, der vorausgegangen ist. Im Wirtschaftsleben, weil ich natürlich dann Wirtschaft studiert habe, er hat das Unternehmen von meinem Vater weitergeleitet, also das Tiefbauunternehmen, dort hat er sich auf mich verlassen. Und deshalb hatten wir so eine sehr, sehr spezielle Beziehung, wo wir geswitcht haben. Also es gab einen Bereich, wo er der Pilot war und es gab einen Bereich, wo ich der Pilot war. Und das waren sehr, sehr gute Zeiten, auch spannende Zeiten. Wir hatten auf beiden Seiten sehr große Herausforderungen, sei es im Unternehmen von ihm, aber auch beim Skifahren. Und das war die besondere Beziehung, die wir hatten.
Sie haben bei den Paralympics Bronze gewonnen. Was bedeutet diese Medaille für Sie? Das ist ja schon wirklich ein ganz großer Erfolg.
Ja, der Erfolg war natürlich sehr, sehr toll. Also dort auf dem Siegertreppchen zu stehen, war eine besondere Emotion und das war etwas sehr Schönes. Und ich habe aber in meinem Berufsleben das nie so nach vorne gestellt. Heute muss ich sagen, stelle ich eher so das Thema Beeinträchtigung und den Sport nicht so sehr in den Mittelpunkt, sondern es geht mir um die Arbeit und es geht mir auch nicht um mich, es geht mir nicht um Effekthascherei, sondern es geht mir darum, dass meine Kunden und diejenigen, die mir vertrauen, dass die von mir was bekommen können. Und deshalb ist so der Sport, ich nehme den mit, weil ich dort sehr viel gelernt habe, besonders wenn es um Spitzenleistungen geht. Aber ansonsten ist mir, für mein Unternehmen, sind mir meine Kunden wichtig. Mein Leitsatz ist da, Konzentration auf das, was zählt. Konzentration auf das, was einen Unterschied macht. Und mit mir, das ist zumindest mein Ansatz, können Unternehmer besser schlafen, weil sie wissen, wie sie die Zukunft gestalten.
Sie sagen ja, Ihr Lebensmotto ist Life is Sport. Was kann man genau aus dem Sport lernen oder mitnehmen für das Leben, aber auch für die Arbeit?
Also für mich, Sport hat immer mit Spitzenleistungen zu tun, mit einem Ziel zu tun. Und es zählt auch in der Wirtschaft, Spitzenleistungen zu bringen. Anders können wir heute am Markt nicht mehr bestehen. Was brauche ich, um jetzt auch aus dem Sport das mitzunehmen im Unternehmen? Und wenn ich zurückschaue auf meinen Sport, dann ich war ein Begeisterter und bin auch heute noch begeisterter Skifahrer. Und deshalb ist mir auch Begeisterung als Thema wichtig in der Wirtschaft. Wir sprechen heute sehr oft über Motivation. Das Wort Motivation gefällt mir nicht, weil es einfach entpersonifiziert. Dann versuchen wir das zu personifizieren und versuchen das mit einem künstlichen Trick zu bearbeiten, sagen intrinsische Motivation. Ja, es wäre viel leichter doch, das als Begeisterung zu bezeichnen. Und in Begeisterung steckt für mich der Geist. Also habe ich einen Geist, der mir hilft, mein Unternehmen weiterzubringen. In Begeisterung steckt für mich die Energie, die ich brauche, um das weiterzubringen, um die Spitzenleistungen zu bringen, die ich am Markt antreffen will. Also das Thema Begeisterung nehme ich aus dem Sport mit. Auch das Thema Zielsetzung. Also ich wollte, 1984 habe ich das erste Mal gesehen, es gibt Skirennen für Sehbehinderte. Und dann habe ich mir gedacht, ach, es wäre cool, einmal bei den Paralympics dabei zu sein. 10 Jahre später war es soweit. Aber ich brauchte dieses Ziel, um die Energie hineinzustecken, um Entbehrungen bestehen zu können, um dann 1994 bei den Paralympics in Lillehammer dabei zu sein. Also ich brauche die Begeisterung, ich brauche das Ziel. Und Sie haben vorhin gefragt, Mut. Mut brauche ich auch. Und wenn ich in Kitzbühel auf der Piste stehe, dann geht es darum, bei einem Super-G mutig die Piste zu bewältigen. Mutig heißt aber für mich nicht blindlings etwas zu machen, sondern auf das Können zu vertrauen, zu wissen, das kann ich und ich habe die Fähigkeiten dazu, das zu beherrschen. Das ist für mich mutig, etwas anzugehen und nicht nur blind irgendetwas zu riskieren. Und dann brauche ich auch die Beharrlichkeit. Also Beharrlichkeit ist für mich eben diese 10 Jahre dabei zu bleiben, beharrlich dran zu bleiben und zu wissen, ich schaffe das irgendwann. Aber diese Beharrlichkeit, diese Disziplin, diesen Ehrgeiz und heute vielleicht heißt das auch in der Managementsprache Resilienz. Diese Resilienz zu haben, dort eben dabei zu bleiben. Und das, glaube ich, braucht es auch, um weiterzukommen, um Spitzenleistungen auch in der Wirtschaft zu erbringen. Und am Schluss, ich muss meine Werkzeuge beherrschen. Ich liebe es, Bilanzen zu lesen. Ja, viele Leute werden sich fragen, ah, komisch. Ja, ich mag es, Bilanzen zu lesen, weil ich dort verstehe, wo der Unternehmer seine Ressourcen hineinsteckt. Und für mich geht es heute in der Wirtschaft darum, die Ressourcen effizient einzusetzen. Ressourcen effizient einzusetzen ist nicht nur ein ökologischer Gedanke, sondern das ist auch ein betriebswirtschaftlicher Gedanke. Also ich muss schauen, was ich aus dem Input, den ich in mein Unternehmen stecke, auch einen entsprechenden Output generiere. Und das kann ich gut aus den Bilanzen ablesen und da ist es dann mein Ziel, dem Unternehmen zu helfen, ihre Wertschöpfung zu steigern.
Sie haben gerade die Begeisterung angesprochen. Was passiert, wenn die Begeisterung in der Führung fehlt?
Ja, das ist eben die gute Frage. Wenn die Begeisterung in der Führung fehlt, dann fehlt der Geist. Dann fehlt der Geist und die Energie, die ich brauche. Begeisterung ist der Treibstoff, den ich brauche, um etwas leisten zu können. Und deshalb frage ich mich immer, wo steckt die Begeisterung? Und Begeisterung ist nicht etwas, das wir so geschenkt bekommen von oben und das ist dann einfach da und darum brauchen wir uns nicht zu kümmern. Nein, wir müssen Begeisterung ständig füttern. Und es geht darum, Begeisterung zu schauen, okay, wo habe ich meine Begeisterung? Da ist es oft für uns als Südtiroler nicht ganz einfach, weil ich sage so, der Spruch, den ich sehr oft gerne verwende, ist, ein guter Tiroler tut sich härter leichter. Und da fehlt mir oft eben die Begeisterung, es sich zu erlauben, begeistert zu sein für das, was man macht.
Gab es mal in Ihrem Leben Augenblicke, in denen Sie kurz davor waren, aufzugeben?
Die gab es sicherlich auch. Also ich habe Als ich mein Unternehmen gestartet habe, das war 1991, habe ich von damaligen Chef der Schlosserinnung des LVH ein Schreiben bekommen. Und er hat gesagt in diesem Schreiben, also ein Brief mit einer Seite, liebe Schlosserkollegen, ihr könnt dem Josef vertrauen, er macht euch die Kostenrechnung so, dass ihr Stundensätze habt, damit ihr überleben könnt. Und mit diesem Brief bin ich die damals 250 Schlossereibetriebe in Südtirol abgefahren. Und zwar, ich kann mich erinnern, im Januar bin ich gestartet in Winnebach und bin dann durch das ganze Land gefahren. Ich habe jeden Tag 4 Unternehmen besucht. Jeden Tag zu 4 Unternehmen zu kommen, und damals war mein Onkel Luis, der leider inzwischen auch verstorben ist, mein Chauffeur. Und nach so einem Monat hat er zu mir gesagt, ich könnte das nicht aushalten, jeden Tag bei 4 Unternehmen zu sein, die Idee vorzustellen, Kostenrechnung zu machen und nie einen Auftrag zu bekommen. Ich habe von Januar bis August jeden Tag 4 Unternehmen besucht und habe im August meinen ersten Auftrag bekommen. Wahnsinn. Und da habe ich manchmal schon gedacht, okay, ist das gut, was ich da mache? Ist das wirklich richtig? Aber ich bin eben beharrlich, und das hat mir dann geholfen, dran zu bleiben. Heute noch erinnern sich manche Unternehmer an das, was ich damals gemacht habe, und letztendlich auch mein Selbstvertrauen, dass ich das, was ich mache, auch so an den Markt bringen kann.
Ihr Buch heißt »Der Erfolg liegt in deiner Hand«. Was liegt noch in unserer Hand?
Für mich ist eben die Frage, die ich ja schon beantwortet habe, wo ich sage, es zählt letztendlich das, deine Antwort. Und wir haben oft viele Gedanken und denken uns, okay, das möchten wir gerne umsetzen, das möchten wir gerne umsetzen. In einem Unternehmen zählt die Umsetzung. Nicht so sehr der Gedanke, die Analyse, die Vision, sondern es zählt die Umsetzung. Ins Tun zu kommen. Und da gibt es so ein tolles Bild. Die Hand ist das göttliche Werkzeug, um das zu realisieren, was wir in unserem Gedanken gestalten. Und deshalb ist das für mich eben ein gutes Symbol, die Hand eben zu verwenden, um in die Umsetzung zu kommen. Es liegt also in deiner Hand, das umzusetzen, was du dir gedacht hast. Das macht niemand anders für dich. Letztendlich sind es dann zwei Hände, wenn werden sie sehen, okay, in der rechten Hand stehen die Eigenschaften des Unternehmers, der Person, die es umsetzen möchte, um erfolgreich zu sein. Und in der linken Hand, da sind natürlich auch die Umstände oder sagen wir das Umfeld, das dazu beitragen kann, dass ich erfolgreich sein kann oder nicht. Also diese beiden Seiten, diese Dualität, glaube ich, ist wichtig, weil es kann sein, dass jemand persönlich sehr gut aufgestellt ist, aber dass einfach die Umstände nicht dazu dienlich sind, um das erfolgreich umzusetzen.
Sie haben ja einen besonderen Blick auf die Führung, sagen wir mal so. Wie verändert sich die Führung, wenn man nicht sieht, sondern sie eher spürt?
Führung ist für mich, eine klare Orientierung zu geben. Also wenn jemand keine klare Orientierung gibt und diese Orientierung nicht da ist, dann sagt uns unser Großhirn, dann werden wir nicht unsere volle Energie einsetzen. Also dann sind wir nicht bereit, die volle Energie einzusetzen. Wir sitzen auf vielleicht 40% oder 50% unserer Leistungsfähigkeit sitzen wir drauf. Wir kommen nicht ins Tun. Und deshalb ist Führung für mich Orientierung. Also ich gebe ganz klare Orientierungen an diejenigen, die dann auch Leistung erbringen. So ist es für mich auch im Sport. Also wenn ich nicht weiß, wo das Ziel ist, wenn ich nicht weiß, wo mein Ziel beim Skifahren ist, wo das steht, und wie die Tore sind, wie ich dorthin komme, dann werde ich keine Spitzenleistung erbringen. Und selbiges ist, wie wenn wir heute versuchen möchten, den Hochsprungrekord für Südtirol zu machen. Wir wissen nicht, wo liegt die Latte. Liegt die Latte auf 2,10 Meter? Ich weiß es auch nicht. Aber dann werden Sie nicht gut trainieren können oder Sie wissen nicht, für was Sie sich vorbereiten, wenn Sie nicht wissen, wo die Latte liegt. Und deshalb Orientierung, und das kommt für mich aus der Zielsetzung. Wenn sich der Unternehmer das Ziel steckt und das dann auch messbar ist, dann weiß der Unternehmer, was er machen kann. Und er weiß, wie er seine Ressourcen gut einsetzen kann.
Wie ist es, wenn Sie durch die Tür eines Unternehmens gehen? Erspüren Sie dann, wie dieses Unternehmen funktioniert, die Vibes?
Ja, also ich als Unternehmensberater sage immer, ich muss zum Unternehmen raus. Es ist sehr ressourcenintensiv, weil ich fahre dann eben zum Kunden, brauche dann meistens einen Chauffeur oder nehme die Öffis. Aber das ist natürlich sehr zeitintensiv. Aber wenn ich nicht das Gefühl bekomme oder wenn ich diese Vibes, so wie sie es bezeichnen, bekomme, dann verstehe ich relativ wenig von dem Unternehmen. Und ich sollte dem Unternehmen ja was bringen. Also ich sollte dem Unternehmen ja einen Unterschied machen. Konzentration auf das, was zählt. Was macht einen Unterschied? Und ich gehe zum Unternehmen und möchte dem eine Hilfe sein. Der soll mit meiner Unterstützung etwas besser machen können von dem, was er bis jetzt macht. Und sehr viele Unternehmen machen sehr vieles gut bei uns. Wir jammern teilweise auf einem hohen Niveau. Und trotzdem geht es darum, das besser zu machen. Wenn ich diese Vibes nicht habe, wenn ich nicht zum Unternehmen fahre, dann kann ich nicht spüren, wo kann ich ansetzen. Und es gibt dort sehr viele verschiedene Ansätze. Mein Thema ist immer, das Ganze ganzheitlich anzuschauen. Also nicht nur auf die Ressourcen zu schauen, sondern vielleicht auch auf die Kultur, darauf zu schauen, wie ist der Unternehmer aufgestellt, wie räumt er sich auf, was ist ihm wichtig. Und das kann ich nur bei diesen Vibes oder bei diesen Fakten auch ablesen, die dann vor Ort effektiv stattfinden. Da kann mir keine Homepage weiterhelfen, da kann mir ein Telefonat zwar ein bisschen weiterhelfen, weil ich sehr viel mitnehmen kann aus dem, aber noch besser ist es natürlich vor Ort hinzugehen. Und wenn ich ein Unternehmen beraten will, muss ich verstehen, wie tickt der? Was ist dem Unternehmer oder der Unternehmerin wichtig? Weil für mich gilt eines, und das ist für mich ein Grundsatz, wenn ich als Berater komme und empfehle eine Strategie, die nicht zur Kultur passt, dann habe ich versagt. Und deshalb muss ich die Kultur verstehen. Und dann können wir gemeinsam die richtigen Strategien einsetzen.
Haben Sie vielleicht auch da einen Vorteil gegenüber anderen Kollegen, weil Sie dieses Spüren besser verstehen, dadurch, dass Sie sich Ihr Leben lang darauf mehr verlassen mussten als andere? Und gibt es, glauben Sie, in unserer Wirtschaft zu viel Denken und zu wenig Fühlen?
Fühlen ist für mich so, das Thema Fühlen, nehme ich alle Sinne mit. Nehme ich alle Sinne mit und wenn ich jetzt alle Sinne mitnehme, dann kann ich die Kultur verstehen. Also ich schaue mir noch nicht nur die Dinge an, fährt jemand mit einem tollen Auto, hat er ein tolles Gebäude, sondern ich horche mir zum Beispiel an, was sind die wichtigen Worte, die der verwendet. Und vielleicht ist das manchmal so, dass Menschen, die sich hauptsächlich auf den Sehsinn konzentrieren, wir sind ja Dinosaurier, was das Sehen betrifft, im Sinne von 76% unserer Informationen kommen über die Augen in unser Hirn und dann beeinflusst das natürlich unsere Handlungen später. Ich habe da vielleicht einen Vorteil, weil ich sehr genau hinhorche, was mir der Unternehmer erzählt. Wenn ich nicht so genau sehe, was der alles macht, wobei ich sehe schon, wenn der ein tolles Auto fährt. Ich sehe auch, wenn er ein tolles Gebäude hat. Aber zusätzlich nehme ich meinen Gehörsinn mit und horche natürlich sehr, sehr, sehr genau auf das, was er mir erzählt. Verwendet er den Konjunktiv, wenn er ein Ziel definiert? Verwendet er das Ich-Wort? Verwendet er das Du in der Kommunikation? Das sind für mich Themen, die mir sehr viel erzählen über die Kultur, die ein Unternehmer verwendet, um seinen Erfolg zu gestalten.
Was ist das eindrucksvollste Beispiel echter, guter Führung, das Sie je erlebt haben?
Ich habe das Glück, Unternehmen zu begleiten, auch teilweise schon 20 bis 30 Jahre schon zu begleiten. Und wenn ich sehe, die sind erfolgreich, also ich habe ein, zwei Unternehmen, die sind zu zweit oder zu dritt gestartet, haben heute 50 Mitarbeiter oder auch mehr unter Mitarbeiter, sind vielleicht mit einem Umsatz gestartet von 100.000 Euro und machen heute 20 Millionen, dann ist das für mich das, wo ich sage, das hat funktioniert. Und wenn ich als Berater es schaffe, über viele Jahre, auch über Jahrzehnte beim Unternehmen dabei zu bleiben, dann macht mir das Freude und gibt mir Bestätigung, etwas gemacht zu haben, das den Weg richtig beschreitet.
Was können Firmen konkret tun, um Inklusion am Arbeitsplatz zu fördern?
Das ist eine schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das liegt sehr, sehr viel in den Menschen selber, die mit einer Einschränkung umgehen sollen. Und es geht für mich darum, was mache ich selber daraus? Ich bin vielleicht nicht der Richtige, um diese Frage zu beantworten, weil es für mich einfach so ist, dass ich bin von mir selber abhängig. Und ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich Unterstützung von außen bekomme. Weil die Krücke, die ich bekomme, die kann mir auch wieder jemand wegnehmen. Und dann bin ich nicht mehr unabhängig. Für mich Stärken zu stärken, zu schauen, okay, was kann der gut, das wäre für mich das Thema. Es macht keinen Sinn, einen Elefanten auf einen Baum zu schicken. Es macht keinen Sinn, einen Fisch zu zeigen, wie schön eine Blume ist und er sollte sich das anschauen. Das macht keinen Sinn. Und es gibt Menschen, die haben andere Fähigkeiten und wir sollten herausfinden, was diese Fähigkeiten sind und diese dann fördern. Aber die Förderung ist so, dass die vom Menschen selber starten sollte. Also ich würde jeden, der eine Einschränkung hat, empfehlen, mach selber was daraus. Die Umstände zählen nicht, sondern es zählt deine Antwort. Und es geht nicht darum, was jemand anders für dich macht, sondern es geht darum, was du für dich selbst machen kannst und mach das.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir kommen nämlich jetzt auch schon zum Ende. Herr Erlacher, am Schluss bitten wir unsere Gäste immer, drei Fragen sehr kurz zu beantworten. Hier ist mal die erste.
Wollen Sie damit sagen, dass ich alle anderen lang bin?
Nein, das war sehr spannend. Was würden Sie Ihrem 14-jährigen Ich heute gerne sagen?
Mach das, für was du begeistert bist und zeig den Menschen, was Begeisterung auslösen kann.
Gibt es eine Schwäche, die sich als größte Stärke erwiesen hat bei Ihnen?
Meine Schwäche, schlecht zu sehen, hat sich, glaube ich, bei mir so ausgewirkt, dass ich mich auf das konzentriere, was mein Gegenüber erzählt. Und das, was das Gegenüber erzählt, spricht sehr viel über die Kultur, die jemand hat. Und so kann ich Menschen, glaube ich, sehr gut verstehen. Und das, glaube ich, ist eine Stärke, die mir sehr viel Sicherheit gibt und die mir in der Kommunikation hilft, weiterzukommen.
Was begeistert Sie am Speaker-Dasein?
Das ist etwas, das ich seit 2018 entdeckt habe, wo ich das erste Mal auf einer Bühne stand, sogar mit Reinhold Messner in Hamburg bei einer Sicherheitskonferenz. Und ich habe gesehen, wie ich Menschen mit meinem Storytelling mitnehmen kann. Und das begeistert mich. Jemanden zu sehen, der dann sagt, bei einer Veranstaltung rausgeht und sagt, so, und jetzt setze ich auch meines um. Und das begeistert mich.
Vielen lieben Dank, Herr Erlacher, für das Gespräch und auch vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns auch online unter www.swz.it und auf unserer App besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut.